Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 8. Folge von Princess Charming und, Trommelwirbel, Lucia ist da.
Let's go!
Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, denn wir haben wieder eine Gästin. Und zwar eine der Teilnehmerinnen der diesjährigen Staffel. Und die hat die ganze Staffel ganz schön aufgewirbelt. Und zwar ist das Lucia.
Hallo.
Lucia, du warst ja Teilnehmerin der aktuellen Staffel. Und du warst für einige, glaube ich, die Gewinnerin der Herzen. Gleichermaßen hast du aber auch für ganz schön viel Trubel gesorgt. Und ich glaube, im Internet hast du auch einiges abgekriegt dafür. Wir haben uns gedacht, wir stellen dich für die Leute, die dich nicht kennen. Ich weiß nicht, was mit denen los war, wo die letzten Wochen gelebt haben. Aber falls dich jemand nicht kennt, stelle ich dich nochmal ganz kurz vor. Und zwar, wenn du nicht gerade bei Princess Charming bist, bist du Yoga-Lehrerin, Tattoo-Artist und Schmuckdesignerin. Und ich habe einen lustigen Fun-Fact über dich rausgefunden. Du bist schon mal aus einem fahrenden Zug gesprungen?
Ja, also man sollte ja so Fun-Facts erzählen. Und da ist mir das eingefallen, unter anderem. Genau, das war jetzt aber nicht ganz so wild. Okay, doch, also ich habe mich schon verletzt, deswegen, also es war schon ein bisschen wild, aber es war halt in Indien, wo die Türen immer offen sind und da kann man halt relativ leicht rausspringen und der Zug war halt am Anfahren und wir haben die Station verpasst und die Person, mit der ich unterwegs war, ist einfach rausgesprungen und dann habe ich gesehen, wie die gestürzt ist und dann musste ich halt hinterher springen, weil ich wollte die dann nicht einfach da so liegen lassen. So
ist das klingt gekommen. Eigentlich ziemlich wild.
Ja, schon eigentlich. Aber halt, es war nicht so schnell wie halt so wirklich, also ne, ich weiß nicht, vielleicht 30 km/h, okay, ist wahrscheinlich schon schnell eigentlich.
Ja, aber kein ICE.
Genau, kein ICE.
Okay, so ein Fun Fact hätte ich schon auch gerne über mich.
Ich hätte es nicht erleben müssen, ehrlich gesagt, das so im Nachhinein.
Aber ihr habt euch beide nichts getan, ging es beiden danach gut?
Also wir hatten halt ein paar Schrammen und mein Ellbogen musste so mit 2 Stichen genäht werden, es war jetzt nicht so schlimm.
Aber für immer eine gute Geschichte.
Ja.
Ich möchte da kurz zu sagen, wir haben ja vielleicht auch einen Bildungsauftrag, fand sie ich, vielleicht ein bisschen, ne? Ich kenne auch jemanden, der ist mal auf einen Zug gesprungen und hat versucht, damit zu fahren. Das ist weniger gut geendet. Also es kann eine gute Geschichte werden, aber manchmal auch nicht. Ich glaube, wir sollten es nicht empfehlen.
Wenn es geklappt hätte, wäre es cool gewesen.
Ich glaube, die Person stand in Flammen.
Oh mein Gott.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also wirklich macht das nicht nach, auch nicht in Indien, das ist wirklich nicht witzig.
Ich wollte hier nicht die Stimmung drücken, ne? Ich wollte das nur ein bisschen ausbalancieren. Denn ich war natürlich auch ein bisschen geneigt, von dem nächsten Zug, auf dem ich mitfahre, zu springen. Einfach nur für die Geschichte. Aber was ich mit euch teilen wollte, was wir heute mit dir, Lucia, und mit euch auch vorhaben, ist nämlich Folgendes. Wir sprechen erst mit Lucia über ihre Princess Charming-Teilnahme und dann auch die Erfahrungen bei der Ausstrahlung. Dann besprechen wir kurz die 8. Folge von Princess Charming. Und weil ja gefühlt in dieser Staffel alle Poli außer Leer sind, fanden wir, dass es an der Zeit ist, Polyamorie auch mal so durch eine wissenschaftliche Linse zu betrachten. Und da wäre natürlich eigentlich niemand besser für geeignet als Lucia.
Weiß ich jetzt nicht, aber ich werde es versuchen.
Lucia, erstmal zu deiner Teilnahme. Ich habe natürlich 100.000 Fragen. Ich habe so unfassbar viele spicy Fragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man natürlich nicht alles beantworten darf. Und deswegen habe ich viele spicy Fragen mal rausgenommen. Falls bei den Fragen, die ich jetzt noch habe, auch was dabei ist, was du entweder nicht beantworten kannst oder vielleicht auch nicht beantworten willst, das ist natürlich auch okay, dann sag einfach no comment. Als erstes habe ich mich gefragt, wie das eigentlich genau dazu gekommen ist, dass du teilgenommen hast oder dass du dich beworben hast.
Also die Idee gab es tatsächlich schon ganz lange, schon seit der ersten Staffel. Genau, aber ich war halt immer in einer Beziehung und deswegen hatte ich es dann nicht gemacht. Also die Beziehung war zwar offen und also von uns aus wäre es dann gegangen, aber ich dachte mir, dass die Produktion das dann nicht mitmachen würde. Und dann war das tatsächlich so, dass meine Beziehung gerade so zu Ende ging, meine letzte. Und dann war ich so, boah, mir schwirrt das schon so lange im Kopf rum. Ich mache das jetzt einfach mal und gucke mal, was passiert. Genau. Und ja, die Motivation dahinter, ich weiß nicht, ich glaube, das war einfach so, das ist das einzige Trash-Format, was ich gucke. Und ich fand das, also es hat mir so viel gebracht irgendwie, in meiner Queerness irgendwie sicherer zu werden. dass ich irgendwie den ganz tollen Wunsch da hatte, Teil von zu sein. Ich glaube, das war da so der größte Motivator.
Das ist voll schön. Und das ist auch was, was wir echt oft gehört haben in Bezug auf Princess Charming, dass das die Teilnehmenden dazu motiviert. Ich muss da immer an meine Freundin denken. Die konnte sich nicht vorstellen, zu heiraten ganz lange, bis sie Princess Charming gesehen hat. Und dann hat sie einfach festgestellt, ich kann mir nur nicht vorstellen, einen Mann zu heiraten.
Wow, das ist krass.
Das nimmt auch direkt meine andere Frage vorweg, ob du auch noch andere Sachen guckst und was so generell deine Beziehung zu Reality-TV ist. Also die ist quasi non-existent, habe ich rausgehört.
Genau. Bisher ist die non-existent, weil ich will halt einfach nur queere Formate schauen, weil alle Heteronormate finde ich einfach ganz doll unangenehm. Also ich würde einfach nur wütend werden. Das wäre nicht gut für meine Mental Health. Genau, aber sobald es irgendwelche anderen queeren Formate gäbe, wäre ich total am Start.
Kurze Zwischenfrage, und wie stehst du zu Bachelorette jetzt?
Ja, da muss ich dann mal schauen, weil dann sind ja, also da ist ja beides quasi dann vertreten. Die Heteronormativität wird da ja auch vertreten sein. Und ich finde es auch echt ein bisschen traurig, dass das halt so gecastet ist, dass da 10 Männer sind und nur 5 Frauen.
15 Männer.
Genau, 15 Männer sogar. Wegen, muss ich mal schauen. Ich glaube, ich würde mir erstmal anhören, wie so die Resonanz ist, ob sich das lohnt. Und dann mal gucken.
Tja, dann habe ich mich gefragt, wie war so dein Gefühl, als du die Zusage gekriegt hast? Weil ich habe mich immer gefragt, ist das so ein Ding von, dass man dann denkt so, oh mein Gott, geil? Oder ist es eher so ein Ding von, oh fuck, was mache ich hier eigentlich überhaupt? Oder so ein Zwischending?
Also es war schon, die erste Reaktion war schon, ich hatte einen krass hohen Puls und ich habe mich schon richtig dolle gefreut. Dieses, oh fuck, was mache ich hier, war quasi in dem späteren Casting-Prozess, wo ich dann wirklich wusste, okay, in 2 Wochen geht's los. Ich habe hier diesen Vertrag vor mir liegen und es wird ernst. Da kam so ein bisschen diese Worrying-Stimme hoch. Ja.
Hast du irgendwas Besonderes gemacht, um dich vorzubereiten?
Ja, tatsächlich. Ich habe mehrmals mit meiner Therapeutin gesprochen und auch mit einer systemischen Therapeutin gesprochen über so meine Ängste und habe mir halt vorher so Tools überlegt, die ich irgendwie anwenden könnte in der Zeit und ja, was halt quasi für Sachen auf mich zukommen könnten, was ich dann für Handlungsmöglichkeiten habe, also einfach für eine mentalere Sicherheit sozusagen.
Wow, ich bin richtig, ich finde das so schön. was für eine schlaue Vorbereitung. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Leute sich eher denken, okay, Vorbereitung ist, welche Outfits kann ich anziehen?
Ja, das kam auch auf jeden Fall. Und das ist extrem lustig, weil ich war wirklich eine Person, die immer nur die Sachen angezogen hat, die sie gerade so gefunden hat oder geschenkt bekommen hat. Und dann ging es plötzlich mit los, so, okay, ich werde im Fernsehen sein. Und dann habe ich plötzlich angefangen, so auf Vinted so und auf Pinterest mir irgendwelche Style-Sachen zu merken und irgendwie bei Vinted Sachen zu shoppen, was ich sonst überhaupt nicht gemacht habe. Ja.
Okay, aber das ist auch eigentlich eine mega geile Kombination, ne? Einerseits so eine Vorbereitung für die Psyche und andererseits eine gute Outfit-Vorbereitung. Ist doch eigentlich ein geiler Mix. Kannst du ein Tool teilen, was eine Psychologin oder Therapeutin dir empfohlen hat, was man so machen kann?
Also für mich persönlich ist halt ein gutes Tool, mit anderen Menschen über meine Gefühle zu reden. Also obwohl das ja dann natürlich gefilmt wird, trotzdem weiter zu reflektieren mit anderen Menschen über die Sachen, die einen beschäftigen. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, so ein Tool, was so ein bisschen gefiltert ist, dadurch, dass es jetzt halt nicht, also das darf, ne, weil es halt immer reingeschnitten werden kann. Genau, und sonst einfach so ein bisschen einmal Augen zumachen und in den Körper reinspüren und in den Bauch einatmen und so. Ich habe tatsächlich auch in der Villa ein bisschen manchmal Yoga gemacht. Das hat mir auf jeden Fall auch geholfen.
Voll schön.
Was ich mich aber gefragt habe, war, wie es dir wohl ging, als du die Villa verlassen hast.
Also, mir ging es tatsächlich besser als erwartet. Davor hatte ich halt so ein bisschen Bange, weil das ist halt echt so ein Comfortzone-Ding gewesen bei mir. War trotzdem so, okay, ich weiß, was mich hier erwartet. So, irgendwann war ich da eingegroovt und es war irgendwie auf eine Art eine Comfortzone für mich geworden. Und dieses Nichtwissen, was danach passiert, also dann ist man ja plötzlich auf sich allein gestellt, muss halt Sachen organisieren, muss man sich irgendwie, also ist einfach halt wieder auf eigenen Beinen so. Und ich muss gestehen, dass das für mich fast die größte Hürde war, so gedanklich. Aber als ich dann raus war, der Vorteil war halt, dass wir zu 6 ja geflogen sind, beziehungsweise gegangen sind. Und das hat sich total dann gut angefühlt, weil wir auch irgendwie alle sechs irgendwie Leute waren, die sich gut verstanden haben. Und deswegen hat sich das gar nicht schlecht angefühlt. Und ich hatte natürlich auch total Lust auf die Zeit mit Celia dann.
Das bringt mich zu einer der nächsten Fragen. Wir haben nämlich mal gehört, dass es so eine ominöse Villa gibt, wo alle Kandidatinnen hingehen, die dann ausscheiden. Ich habe mich gefragt, ob es sie tatsächlich gibt. So eine Zweitvilla, wo dann angeblich die richtige Party erstmal abgeht.
Also wir haben das immer Aftervilla genannt. Und ich glaube, in der Staffel davor war es auch eine physische Villa. Bei uns waren es verschiedene Unterkünfte tatsächlich, weil wir keine Lust hatten, da finanziell in den Vorschuss zu gehen und man ja auch immer nicht weiß, wie viele wann rausfliegen und ob die dann überhaupt Lust haben, noch zu bleiben. Deswegen hatten wir das ein bisschen flexibler, dass wir so Bungalows hatten oder so Hotelzimmer oder, wo wir dann aber alle wirklich, also alle, die sich entschieden haben, länger zu bleiben, dann auch zusammen waren.
Das klingt halt mega schön.
Das war auch mega schön. Also wir hatten echt einen ganz tollen Urlaub.
Das klingt tatsächlich nach einer richtig guten Zeit.
War es echt. Vor allem wir hatten eine Person dabei, die ganz, ganz, ganz toll in Orga war und die alles immer geklärt hat und organisiert hat. Und das war für mich der Himmel auf Erden.
Und das heißt, wir alle brauchen so eine Person. Ich liebe das, mit solchen Menschen zu reisen.
Vivi for President.
Die Vivi.
Grüße gehen raus.
Das klingt ja, als wäre das dann so danach richtig schön gewesen, ne? Und ich habe mich aber gefragt, als so diese Bubble zu Ende war, als ihr alle wieder nach Hause geflogen seid, wie schaut man denn so als Kandidatin auf die Ausstrahlung? Ist das so ein Gefühl von, wann geht's endlich los? Oder ist das so ein Gefühl von, oh mein Gott, bitte nicht. Ich hoffe, das dauert noch. Oder so ein Mix oder so ein Gefühlschaos?
Also bei mir persönlich war das wirklich eine Ungeduld. Also ich konnte es nicht abwarten, weil ich wusste ja auch noch nicht, was mich erwartet. Ich glaube, hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr gebankt. Aber ich war vor allem so, wann geht's jetzt endlich los?
Du hast gerade schon gesagt, wenn du gewusst hättest, was dich erwartet hat, dann hättest du wahrscheinlich ein bisschen mehr gebankt. Das heißt, du hast die Ausstrahlung jetzt, wenn ich das richtig interpretiere, als nicht so positiv empfunden.
Also ich würde sagen, naja, es halt die letzten Folgen, wo ich drin war, waren natürlich sehr herausfordernd für mich. Ja, weil sich dann natürlich jede Person irgendwie gefühlt eine Meinung dazu gebildet hat, wie man sich irgendwie moralisch im Fernsehen verhalten hat. Und das hat sich natürlich richtig gruselig angefühlt, vor allem, weil das ja ganz häufig dann irgendwie basierend auf Ausschnitten waren, die ganz, ganz viel ausklammern. Aber am Anfang war es noch okay. Ich muss aber sagen, dass die ganze Ausstrahlungszeit für mich eine sehr krasse Ausnahmesituation war, weil ich wirklich viel zu viel am Handy war und ich konnte es auch gar nicht ändern, weil das wirklich so neu und so aufregend alles war. Und ja, ich hatte wirklich auch mental, emotional auf allen Ebenen gar keine Kapazität für mein Leben, also für Freunde, für alle Ebenen gar keine Kapazitäten mehr. Und das hat sich schon ganz schön auch gruselig zwischendurch angefühlt.
Es ist schön zu hören, dass du erstmal in der Vergangenheit redest. Das heißt, ich hoffe, dass das so ein bisschen abgeklungen ist, der erste Stress. Und ich finde, das, was du sagst, ist für uns nochmal ein richtig guter Reminder, dass wir es nicht oft genug sagen können, dass alles, was wir hier sehen und einordnen, einfach Ausschnitte sind und die niemals einen ganzen Menschen so beschreiben können und auch die Situation eigentlich noch nicht mal, sondern dass wir das einfach als Beispiele hier nehmen, auch in dem Podcast, aber auch an alle da draußen, die zuhören und vor allen Dingen auch die zuschauen, dass man das nicht oft genug sagen kann.
Und ich versuche mal dazu noch was zu ergänzen. Es sind ja nicht nur Ausschnitte. Also ich weiß noch, dass ich als zuschauende Person auch immer gedacht habe, ja, aber das, was man sieht, das ist ja passiert. Ja, aber in welcher Reihenfolge das passiert ist und was vielleicht danach oder davor gesagt wurde, sehen wir ja nicht. Und so kann natürlich ganz oft ein ganz anderer Eindruck entstehen.
Ja. Dazu habe ich noch eine passende Frage. Und zwar hast du ja gerade auch schon mal gesagt, dass gefühlt eigentlich jede Person irgendeine Meinung dazu hat, was man da macht. Und auch anscheinend ein großes Bedürfnis, das überall kundzutun, was man davon hält. Und da gehen wir ja auch dazu. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die über Reality-TV sprechen, auf YouTube oder in Podcasts. Und ich habe mich gefragt, kannst du uns allen so ein ungeschöntes Feedback geben? Was würdest du sagen, sollten die Leute, die das so öffentlich kommentieren, was sollten die sich mal zu Herzen nehmen?
Also
kann es richtig brutal sein, wenn du möchtest.
Ja, schwer. Also es knüpft eigentlich an das an, was ich ja gerade gesagt habe, ist, dass wenn man da selber nicht drin war und die ganzen Produktionsumstände nicht kennt, sich gar nicht vorstellen kann, was da alles los ist. Und genau, auch nicht, sich nicht vorstellen kann, was vielleicht auch in, also irgendwie aus dem Kontext vielleicht dann doch rüberkommt. Und das immer, also ich glaube, ich könnte das auch nicht, wenn ich nicht mitgemacht hätte und dann einen Podcast drüber machen. Ich könnte auch mich da nicht hineinversetzen und versuchen, mir das vorzustellen. Deswegen würde ich die Empfehlung dann halt eher geben, dann mit den Personen vielleicht nochmal ins Gespräch zu gehen und nochmal Nachfragen zu stellen. Das wäre so vielleicht meine Empfehlung, weil dann könnte man vielleicht öfter mal verhindern, dass irgendwelche Missinterpretationen dann quasi kommentiert werden und dass vielleicht dann auch so eine Meinungsmache entsteht im Internet, wo Leute sich dann natürlich auch anschließen. Also Menschen schauen das ja in erster Linie und dann schauen sie sich die ganzen Reactions an und wollen sich dann auch daraus dann, also mit den Reactions quasi eine Meinung bilden. Und das kann natürlich dann in bestimmte Richtungen gehen, die dann vielleicht gar nicht realitätsnah sind.
Also mehr die Leute einfach in die Formate auch wirklich einladen. Das finde ich ist ein richtig guter Tipp.
Lucia, wir hatten ja auch eine Folge, wo wir ganz intensiv über dich und vor allem über dein Ausscheiden gesprochen haben. Was würdest du denn dazu sagen? Gibt es da was, wo du das Gefühl hattest, du wurdest da ganz falsch verstanden, oder gibt es was, was du gerne nochmal klarstellen wollen würdest? Das fände ich total spannend, so zu dem, was wir da gesagt haben, deine Perspektive nochmal zu hören.
Ja, ich versuch's mal. Also vor allem ist mir irgendwie nochmal wichtig zu sagen, dass es darum ging, dann, also als es um das Gespräch mit Lea ging, dass mir auch sehr, sehr wichtig war, Lea dann nicht weiter zu verletzen, und auch sehr wichtig war, dann die Villa zu verlassen, um eben nicht noch weitere Verletzungen entstehen zu lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht bei vielen anders angekommen. Genau, und ich glaube, dass da noch ein paar Gespräche oder Sätze gefallen sind, die da vielleicht ein bisschen für mehr Klarheit gesorgt hätten und mich vielleicht nicht als ganz so unmoralisch hätten dastehen lassen.
Ja, ich finde das auch echt nochmal ein guter Reminder von dir, ne? Denn was wir sehen, ist natürlich immer nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir sehen ja irgendwie nur vielleicht eine Minute oder zwei Minuten von eurem Gespräch, und sicherlich ging das ein bisschen länger als ein, zwei Minuten. Also gut, dass du das nochmal, so klar machst. Ist, glaube ich, auch für uns nochmal ein guter Reminder, das vielleicht zwischendurch auch öfter nochmal zu sagen, wenn wir über solche Sachen reden. Denn ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich von dem, ich glaube, verärgert ist ein großes Wort, aber ich war da, glaube ich, auch relativ hart mit dir, weil ich auch da zu dem Gespräch gesagt habe, dass ich dich da als sehr unempathisch empfunden habe, weil du so kalt auf mich wirktest. Aber wir haben tatsächlich ja auch nur so eine, ich glaube, das war nicht mal eine Minute, die dieses Gespräch insgesamt eingenommen hat, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ich kann, glaube ich, sogar ein bisschen verstehen, warum ich als unempathisch da gewirkt habe. Aber ich muss auch sagen, dass die Energy in diesem Gespräch halt wirklich sehr angespannt war. Also da war sehr, sehr viel so Urteil und Verurteilung im Raum. Und das habe ich natürlich auch gespürt. Und es war für mich natürlich voll overwhelming, dann damit umzugehen. Und ich war super überfordert in dem Gespräch und habe einfach versucht, ruhig zu bleiben. Das war, glaube ich, so mein Gedankenanker. Ja, und irgendwie auch an Lea ranzukommen.
Ich finde, das hat man schon auch gesehen, dass das einfach eine sehr, sehr angespannte Situation war.
Am Ende habe ich mich noch gefragt, nach diesen ganzen Erfahrungen, was so dein Fazit? Würdest du sagen, okay, ich komme jetzt nochmal ins Fernsehen, werden wir dich nochmal sehen bei irgendeiner Show, oder war es das jetzt für dich?
Ich glaube, wenn das Format stimmt, könnte ich mich da nochmal drauf einlassen, aber auch nur, weil ich jetzt weiß, wie es ist. Also da kann man sich dann nochmal ganz anders drauf einstellen, glaube ich. Und ich würde auf jeden Fall ganz, ganz doll drauf achten, wie ich Sachen sage. Ja, also ich würde auf jeden Fall mich dann nochmal anders drauf vorbereiten können. Aber auf jeden Fall muss das Format stimmen. Also ich würde jetzt nicht bei jedem, also bei, ich kenne jetzt noch kein Format, wo ich gerne teilnehmen wollen würde. Aber vielleicht kommt ja was bald im Fernsehen. Also nicht Reality-TV, sondern anders.
Also ich würde sehr viel drauf verwenden, dass Princess Charming nicht das letzte Mal war, dass wir dich gesehen haben.
Für mich klang das auch ein bisschen wie ein Anteaser. Ich bin jetzt ganz gespannt. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Ihr Lieben, ich würde sagen, damit springen wir jetzt mal in die Folge, denn wir haben ja noch eine ganze Folge zu besprechen. Wir skippen für heute abgefragt, denn wir haben keine Fragen gestellt, aber uns hat eine Zuhörerin darauf hingewiesen, dass bei Spotify tatsächlich diese Umfragefunktion zurück ist. Das bedeutet, dass ihr jetzt unsere Frage der Woche, und ich glaube, wir haben eine ganz besondere, die könnt ihr unter der Folge beantworten. Und dann werden wir die in der nächsten Folge wieder nachbesprechen. Ich bin sehr froh, dass wieder alles beim Alten ist. Und ich würde sagen, damit starten wir in die Main Plot Summary.
Okay, was ist passiert? in der 8. Folge von Princess Charming. Lea lädt Maike zur großen Klärung ein. Und da sagt Maike, dass das Verbieten der Connections innerhalb der Villa Maike zum Denken gebracht hat. Woraufhin Lea erwidert, dass eine Offenheit der Beziehung ja auch guttun kann, sobald es die Beziehung zum Wachstum bringt. Das zweifelt Maike wiederum an. Sie will frei sein und die beide tanzen erneut ihren Anxious Avoidance-Tanz. Dabei sagt Lea, dass sie schon Gefühle hat und als Maike zurück in die Villa kommt, wird sie ins Kreuzverhör genommen. Jetzt halten einige Girls Kati für das beste Match. Doch beim Einzeldate fragt Lea Kati, wen es interessiert hat, dass sie ihre Brüste gesehen hat. Dann gibt's wieder eine unangenehme Ben & Jerry's Werbeplatzierung und Sarah sagt, dass sie Frauen wie ihre Schultüte im Arm halten will. Am Ende verlassen Mariam, Kati, Hang und Laura die Villa und Mariam sagt dazu, dass auch andere Mütter schöne Töchter haben. Das war's.
Lucia und Franzi, was sind eure Gedanken zur Folge? Was waren so eure Highlights?
Ich habe gar nicht so viele Gedanken zu der Folge. Ich würde sagen 3. Das erste, warum interessiert Lea so sehr, wen interessiert hat, dass Kati die Brüste gesehen hat? Ist mir unangenehm aufgestoßen. Zweitens, warum gibt sie Katharina keine Chance? Und drittens, warum sind alle Poli außer Lea?
Ja, ich fand das auch spannend. Also ich wusste zum Beispiel in der Villa nur von mir und Tommy, dass wir Poli sind. Deswegen war das für mich auch actually eine Surprise, als ich die Staffeln dann die Folgen dann gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein bisschen chaotisch war im Castingprozess alles.
Okay, wir sind ja jetzt eigentlich schon wieder mitten im Gespräch von Lea und Maike, ne? Und ich will da einmal kurz vorher sagen, wir haben einige Nachrichten gekriegt, das haben wir ja auch letzte Woche schon mal besprochen, dass die Menschen finden, dass wir ein bisschen hart mit der Lea sind. Und ich habe mir überlegt, dass wir das, um es auszugleichen, jetzt einfach so machen, dass ich mich jetzt einfach komplett zu Team Lea erkläre, um mal die Fahne hochzuhalten für Lea und um das mal ausgeglichener zu machen. Und ich habe ein kleines Fable für Lea, denn ich schätze schon so ihre offene Kommunikation und auch die klaren Ansagen. Und ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ich wünsche mir manchmal, dass ich vielleicht ein bisschen mehr so wäre. Und ich fand auch jetzt wieder, also ich bin einfach mal jetzt nur die Pro-Lea-Seite. Ihr beiden könnt die andere Seite sein, wenn ihr möchtet. Aber mir hat gut gefallen, dass sie ja nach dieser letzten Kettennacht, ne, hatte die ja, wo die Maike schon so Andeutungen gemacht hat, da fackelt die Lea nicht lange, die lädt die Maike direkt ein zu einem offenen Gespräch. Und als die Maike ankommt, macht die Lea auch einfach direkt Bäm, die geht direkt drauf ein, die sagt direkt, was Sache ist. Und die spricht auch direkt an, wo die sich nicht so gut gefühlt hat, nämlich, dass sie das Gefühl hatte, dass die Maike sie hat auflaufen lassen und dass da so ein komischer Moment in dieser Kettennacht entstanden ist. Und da bin ich tatsächlich total bei der Lea, denn ich habe mich tatsächlich auch gefragt, so, wie kann das denn sein? Wir sind in Folge 8. Ich wundere mich richtig, dass es jetzt schon Folge 8 ist und wir das jetzt erst von der Maike erfahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Lea das total vor den Kopf stößt, weil die sich wahrscheinlich auch denkt, jetzt habe ich mich gerade für die ganze Maike-Sache wieder geöffnet und jetzt auf einmal kommt die doch schon mit so einer großen Sache, die man vielleicht doch schon ein bisschen früher hätte besprechen müssen um die Ecke. Und Lucia, ich finde das total spannend, was du vorhin auch gesagt hast, dass nämlich das bei euch in der Villa auch gar kein Thema war und dass dir auch überhaupt nicht klar war, dass die Maike auch Poli ist.
Ja, sowohl Maike als auch alle anderen, die sich da irgendwie geoutet haben quasi noch. Also wie gesagt, mir war es nur über mir und Tommy klar. Deswegen fand ich das irgendwie dann lustig, dass es also über mich hinaus dann auch noch so ein Thema war.
Ich meine, was die Maike ja auch sagt, ist, dass sie halt das Beziehungskonstrukt von Lea ablehnt. Also ich würde auch immer noch sagen, dass das irgendwas mit der Dynamik von den beiden zu tun hat. Dass halt so stark monogam, sag ich mal, wie Lea das halt sieht, wie wir das jetzt mitbekommen haben, dass halt wirklich nichts für Maike ist und dass sie das jetzt einfach verstärkt merkt in dieser Villa.
Ja, vielleicht war, ich meine, ich weiß ja nicht mal, ob Maike sich überhaupt als Poli geoutet hat oder nur als, ich möchte gerne eine offene Beziehung, weil ich finde, das muss man ganz doll differenzieren. Und ich kann mir vorstellen, dass sie halt anhand der Reaktion, das hat sie auch einmal zu Sarah gesagt, so, wenn das jetzt schon ein Ding ist, ich glaube zu Sarah, nee, zu Marleen vielleicht auch, dann wird das ganz sicher keine offene Beziehung. Und ich glaube, da ist bei ihr dann so ein bisschen was flattern gegangen, weil sie dann irgendwie gemerkt hat, ah, vielleicht ist es noch monogamer als vielleicht so die Standardmonogamie bei Lea, weil sie ja nur das gesehen hat, wie Lea so auf die ganzen Poli-Sachen reagiert hat. Und dann kann man das natürlich leicht so ein bisschen interpretieren, als wäre das vielleicht dann noch ein bisschen mehr kontrollierte Monogamie als vielleicht jetzt bei, wie Maike das so gewohnt war.
Ja. Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, oft braucht es ja total viel Überwindung, die Entscheidung zu treffen, dass man Unterstützung bei psychologischen Themen braucht. Und wenn man dann aber diese Hürde überwunden hat und sich aktiv für sich selber entscheidet, sind viele Leute ja direkt Feuer und Flamme und wollen einfach sofort beginnen. Aber nicht selten kommt dann einfach die Ernüchterung. Denn bis man einen Therapieplatz bekommt, dauert es nicht selten 6 Monate. Das ist ein Riesenproblem, aber für das Problem gibt es eine Lösung, und zwar unseren Partner Piers.
Unser Partner Piers bietet psychologische Unterstützung und Beratung in Form von Online-Gruppenkursen an. Mit der Unterstützung von erfahrenen PsychologInnen arbeitet man genau an den Themen, die einen beschäftigt. Ohne Rezept und lange Wartezeit. Das ist ideal, wenn man auf der Suche nach niedrigschwelliger psychologischer Beratung ist. Oder aber halt auch, wenn man die lange Wartezeit auf den Therapieplatz effektiv überbrücken möchte.
Bei Piers kann man aktuell aus 4 Kursen wählen. Depressive Stimmung, Stress, zwischenmenschliche Beziehung und Angst. Bei der Wahl des richtigen Kurses wirst du durch einen Intake-Fragebogen und bei Bedarf auch telefonisch von einer PsychologIn unterstützt.
Beim Kurs zu depressiver Stimmung geht es darum, die eigene depressive Verstimmung zu verstehen, zu ergründen, woher sie kommt und welche Faktoren sie beeinflussen. Anschließend geht es darum, zusammen mit der Gruppe zu erarbeiten, wie man effektiv mit depressiver Stimmung umgehen kann, den eigenen Selbstwert stärken kann und tief verankerte Glaubenssätze beeinflussen kann.
Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen. Denn der erste Monat, der ist umsonst.
Und für unsere Kohorte gibt es noch einen Extra-Bonus. Denn wenn ihr euch für Piers entscheidet, dann gibt es mit dem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, nochmal einen Extra-Monat umsonst.
Du meintest ja auch gerade noch, dass die Lea der Maike ja noch vorgeworfen hätte, ihr in den Rücken gefallen zu sein, dass sie da bei der Kettenvergabe da dieses Thema nochmal angesprochen hat. Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass es manchmal schwierig ist, dann in den Situationen richtig abzupassen, um Sachen noch anzusprechen. Aber ja, also das in der Kettenvergabe anzusprechen, generell verstehe ich, dass man das so meint. Aber in dieser Szene ist mir halt auch noch aufgefallen, und das war, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass Lea das gemacht hat, dass Lea ja gar nicht Maike gefragt hat, ob sie überhaupt die Kette haben möchte. Ich finde, da kommt das nochmal ganz gut zum Vorschein, wie krass da eben diese Machthierarchie auch ja embodied wurde, fand ich. Weil ja irgendwie ja in dem Moment, wo man einfach sagt, ja, ich möchte dir gerne die Kette geben oder ich gebe dir die Kette oder du darfst weiterkommen, ja dann gar nicht irgendwie mehr die Entscheidungsmacht der anderen Person irgendwie berücksichtigt. Und das ist mir zum Beispiel in dieser Szene sehr doll aufgefallen.
Das kriegt schon wieder total dann Bachelor-Vibes, ne?
Ich habe den nie gesehen, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Ich kenne das nur, dass man natürlich auch die Person fragt, ob sie überhaupt Kette behalten will.
Aber ich bin ja jetzt Team Lea.
Also.
Ich glaube, das hat sie schon, ich muss eine Lanze für Lea brechen. Ich glaube, das hat sie schon öfter gemacht, oder? Sie fragt öfter, willst du die Kette behalten, als dass sie es nicht macht.
Ja.
Ja.
Ich glaube schon, es ist so 70-30.
Genau, aber mir ist das auch auf jeden Fall schon ein paar Mal aufgefallen, muss ich auch kurz anmerken, dass die da schon stark von ausgeht.
Sieht man da einen Pattern? Sieht man, dass es da bestimmte Leute gibt, bei denen die nicht fragt?
Naja, vielleicht dann irgendwie die Leute, wo sie sich irgendwie schon eine Verbindung so aufgebaut hat und irgendwie davon ausgeht. Aber ich weiß nicht, ich habe da nicht drauf geachtet mit dem Pattern, aber ich habe auf jeden Fall drauf geachtet, dass sie dann schon häufiger mal dann davon ausgegangen ist, dass man ja natürlich auch weiter da bleiben will.
Ich glaube, wir sollten das mal analysieren.
Schreit eigentlich nach einer Statistik, Leute.
Lucia, du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, der mir, glaube ich, auch gar nicht so klar ist, weil du gesagt hast, es gibt einen großen Unterschied zwischen Poly und einer offenen Beziehung. Kannst du uns das für uns das nochmal definieren?
Also nach meiner Kenntnis ist eine offene Beziehung, wenn ein Paar sich dafür entscheidet, sich körperlich für andere Menschen zu öffnen oder eben nur teilweise oder manchmal unter bestimmten Bedingungen. Und eine polyamore Beziehung findet da ja extrem diese emotionale Ebene mit ein, dass man eben auch dafür offen ist, mehrere PartnerInnen zu entwickeln und eben auch auf einer Liebesebene, nicht nur auf einer sexuellen Ebene. Und es gibt halt viele Leute, so wie ich das so mitbekomme, die sich halt eben eine offene Beziehung viel eher vorstellen können als eine polyamoröse Beziehung.
Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was ich gefunden habe, als ich ins Rabbit Hole der einvernehmlichen Nicht-Monogamie gefallen bin.
Und Franzi, ich finde das tatsächlich die perfekte Überleitung, denn wir hatten ja schon die ganze Zeit das Gefühl, dass eigentlich Polyamorie das Thema dieser Staffel ist und dass wir auf jeden Fall in dieser Staffel richtig viel über Polyamorie sprechen, aber auch richtig viel darüber lernen. Und ich glaube, dass wir das ja sonst so im normalen TV und ansonsten bei RTL kommt es, glaube ich, tatsächlich ja gar nicht so oft vor. Deswegen finde ich das einen perfekten Anlass, um nochmal mehr darüber zu lernen. Und ich bin ganz, ganz froh, dass du ins Poly Rabbit Hole gefallen bist und dass du uns ein bisschen Forschung mitgebracht hast und ein bisschen Wissenschaft.
Wir steigen jetzt mal damit ein. Ihr dürft beide nicht in unser Vorbereitungsdokument gucken. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Menschen leben in einer nicht monogamen Beziehung?
Ganz wenig, glaube ich. Auf jeden Fall unter 10.
Warum?
Also ich würde tatsächlich denken, wenn ich jetzt so alle Leute mit einschließe, auch so Leute Ü50, Ü60, Ü70, ich würde sagen nicht mal 1%.
Also die Studie, die ich mir angeschaut habe, ist allerdings ein amerikanisches Sample. Das heißt, ich denke schon, dass ich das auch zwischen den Ländern unterscheiden kann. Aber die haben 4-5% gefunden. Ich würde sagen, da wart ihr beide nah dran. Also es ist nicht so viel. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wer schon mal eine offene Beziehung hatte, über die Lebensspanne hinweg, dann sind es tatsächlich 20%, die das schon mal irgendwie ausprobiert haben. Und bei Queers sogar 33%.
Das finde ich so viel, dass es mich schon fast wundert, warum es erst in der vierten Staffel dazu kommt, dass es thematisiert wird.
Das hätte ich ja wirklich nicht gedacht.
Also dazu habe ich jetzt tatsächlich keine Zahlen, aber mein Eindruck ist auch, dass es generell steigt. Menschen, die sich mit alternativen Beziehungsmodellen auseinandersetzen. Was auf jeden Fall dafür sprechen würde, ist, dass die Forschung, obwohl es sowas ja wahrscheinlich schon immer gab, erst 2018 das erste Mal definiert hat. Das fand ich richtig krass. Und da wird Polyamorie definiert als die Praxis, im gegenseitigem Einvernehmen und Interesse dem Bedürfnis nach mehr als einer Beziehung nachzugehen. Aber, wie wir eben schon angesprochen haben, es gibt auf jeden Fall mehrere Formen von einvernehmlicher Nicht-Monogamie, wie zum Beispiel eben offene Beziehungen. Und das, was ich so gefunden habe, ist sehr ähnlich zu dem, was Lucia, du eben auch schon gesagt hast. Also es geht, der Unterschied ist so ein bisschen, dass offene Beziehungen häufiger an so einem hierarchischeren Beziehungsmodell festhalten. Also man hat eine Hauptperson und die ist für emotionale Intimität hauptverantwortlich. Aber man ist dann trotzdem einvernehmlich daran, dass die körperliche und dann teilweise auch ein bisschen emotionale Nähe nicht nur mit dieser einen Person gelebt werden muss. Und ich dachte, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal darüber reden, wo überhaupt diese Idee herkommt, dass, wenn man in einer Beziehung ist, die andere Person mit niemandem anderen intim werden darf. Weil das ist ja eigentlich die Idee eines körperlichen Eigentums. Und damit hat es eine hart patriarchale Vergangenheit. Weil es die Basis der Ehe historisch betrachtet, war der Zweck davon, dass Männer Frauenkörper als ihr Eigentum kauften, früher ja sogar mit sowas wie einer Ablöse oder so. Und das bedeutete, dass die Rechte der Frau in der Hand des Mannes lagen. Also Männer durften darüber entscheiden, ob welche Frauen Zugang zu finanziellen Ressourcen haben, aber auch ob sie arbeiten durften und all diese Dinge. Und das schloss eben auch den Körper dieser Person mit ein. Also das, was wir jetzt Treue nennen. Es gibt ein super spannendes Buch zu dem Thema. Das heißt, Das Ende der Ehe ist hier eine große Buchempfehlung von Emilia Roig. Fantastisches Buch. Die erklärt, wie patriarchal eigentlich die Beziehungsansätze sind, die wir haben und ob das denn alles so sein muss. Und ich finde, wie verankert das alles ist, zeigt auch, dass die meisten Menschen ja zum Beispiel denken, dass Männer häufiger betrügen würden als Frauen und das dann damit entschuldigen, dass es so, dass Männer so unstoppable, animalisch sind in ihrem Sexdrive und viel einen höheren Sexdrive hätten als Frauen. Und da sagt die Forschung ja ganz klar, nein, Frauen betrügen eigentlich genauso häufig wie Männer und Männer haben eigentlich auch keine höhere Libido als Frauen. Ihnen wird es halt nur eher verziehen, wenn sie betrügen. Und es wird ihnen halt unterstellt, dass sie immer geil sind. Was hat das alles mit Poly zu tun? Poly bricht genau mit dem auf. Also bricht genau das auf. Nämlich die Idee, dass, wenn man in einer Beziehung ist, der Körper der anderen Person das eigene Eigentum ist. Und die Idee dahinter ist, dass man bedürfnisorientiert sich in die Beziehungsgestaltung begibt und schaut, was wollen wir eigentlich? Und sind unsere Grenzen, sind unsere Bedürfnisse miteinander vereinbar? Und das klingt super schön und ich glaube, das ist es auch für sehr viele Menschen. Und erstmal ist es aber trotzdem eine Situation, die diese Sicherheit von diesem konstruierten Konstrukt und diesen strikten Regeln, die wir alle so von klein auf lernen, natürlich erstmal nimmt und deswegen auch ganz viele psychologische Themen damit einspielen und dann so hochkommen. Eigentlich sehr nachvollziehbar. Also sowas wie Bindungsängste und so Fragen wie, bin ich gut genug? Kann ich einfach ersetzt werden, wenn meine Beziehungsperson eine andere Person besser findet? Was ist dann und so, ne? Und Eifersucht redet man ja auch viel. Und ich finde, deswegen ist es so wichtig und spannend, dass wir uns endlich mal Polybeziehungen in Bezug auf Bindung genauer anschauen. Wir haben ja hier tatsächlich schon häufiger über Bindungstypen geredet. Meinst du, wir müssen die nochmal zusammenfassen oder skippen wir das?
Ich glaube, wir müssen die einmal kurz zusammenfassen.
Okay, ich versuche einen Satz pro Bindungsstil. Und generell ist es, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein Spektrum. Also ich beschreibe hier Typen, aber eigentlich scoren alle irgendwo darauf. Man ist jetzt nicht unbedingt nur eine Sache. Und es kann sich auch über die Lebensspanne verändern. Sicherer Bindungsstil. Menschen, die sicher gebunden sind, vertrauen darauf, dass ihre PartnerInnen sie wollen, können gut emotionale Nähe zulassen, ohne Angst vor Verlust oder Zurückweisung. Ängstlicher Bindungsstil ist, wenn Menschen eher Angst vor dem Verlassenwerden haben und dazu neigen, sich viel Bestätigung und Nähe zu suchen und sich sehr stark dann eben deshalb auf eine Person fokussieren. Der vermeidende Bindungsstil, wenn Menschen sich eher emotional zurückziehen, das sind häufig Menschen, die in der Kindheit gelernt haben, dass Nähe bedeutet, dass sie nicht so sein dürfen, wie sie sind. Und dann haben die eher Probleme damit, Nähe zuzulassen. Und denen ist eben ihre Unabhängigkeit und ihre Selbstständigkeit super wichtig. Erstmal ja ganz normale Bedürfnisse, aber das ist eben was, was in dem Bindungsstil fokussiert wird. Und dann gibt es den ängstlich Vermeidenden, das ist der desorganisierte Bindungsstil. Das sind Menschen, die einen Mischtyp aus den beiden haben und auf beiden Dimensionen eher hoch scoren.
Bevor du uns was über die Forschung erzählst,
ja,
darf ich eine ganz kurze Frage stellen?
Bitte.
Ich habe, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, schon in der Diskussion um die Folgen mitgekriegt, dass vor allem dir, Lucia, öfter unterstellt wurde, dass du nur Poli bist, weil du ein Bindungsproblem hast. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich fand es sehr lustig. Also das ist aber wirklich ein Vorurteil, was ich jetzt nur abbekomme, weil ich eben diese polyamoröse Beziehungsstil da reingebracht habe. Also ich glaube, jeder, der das repräsentiert hätte in der Sendung, hätte diesen Vorwurf gehört, weil das einfach ein klassischer Vorwurf ist. Und ich weiß von mir, dass ich auf jeden Fall keine Bindungsangst habe. Sonst hätte ich, glaube ich, nicht Celia nach 2 Wochen gefragt, ob wir jetzt ein Paar sein wollen.
Das habe ich mich dann auch gefragt, ob das so ein generelles Vorurteil ist, was du öfter schon mal gehört hast. Oder dass man hört, sobald man irgendwie erzählt, dass man Poli ist, dass vielleicht darauf verankert wird, dass Leute ja sagen, der Grund dafür ist, dass du irgendwie bindungsgestört bist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube teilweise, also bei manchen Menschen, die die polyamoröse Neigung als Vorwand nehmen, um eben sich nicht binden zu müssen, tun das manchmal eben auch genau aus dem Grund. Und ich glaube, da haben vielleicht mehrere Menschen dann mit den falschen Personen dann diesen Kontakt gehabt oder diese Verbindung zu offener Beziehung gehabt. Ja, weil das natürlich ein einfacher Vorwand ist, um eben eine Diskussion nicht führen zu müssen oder näher reinzugehen in seine Ängste. Und ich glaube, dass es dann viele Menschen gibt, die gerne mehrere Menschen auf einmal daten, weil sie sich auf keinen einlassen wollen, weil sie Angst haben. Also ich glaube, dass es diese Menschen gibt, aber ich glaube, dass genau diese Menschen sich noch gar nicht richtig mit polyamorösen Beziehungen eben auseinandergesetzt haben.
Was du sagst, Lucia, ist sehr spannend und wird von der Forschung mehr gedeckt, als du jetzt wahrscheinlich schon weißt.
Darf ich kurz einwerfen? Ich glaube, 50% aller Frauen, die ich kenne, die hatten während ihrer Studentinnenzeit mal irgendwas mit irgendeinem Mann, der sich wirklich scheiße verhalten hat, unter dem Deckmantel der Polyamorie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es genau diese Justus Jonas sind, die der ganzen Sache so einen schlechten Ruf geben.
Glaubt ihr denn, welche Bindungstypen landen eher in funktionierenden Poly-Beziehungen und sind wirklich sagen auch von sich selber, dass sie Poly sind, als jetzt andere Bindungstypen? Weil die Frage beantwortet ja genau das, ob Lucia nur Poly ist, weil sie sie nicht festlegen kann.
Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man zumindest vornehmlich, also hauptsächlich den sicheren Bindungstyp hat für eine funktionierende polyamoröse Beziehung, weil natürlich in einer polyamorösen Beziehung das passieren kann durch diese Eigenständigkeit, durch dieses Neugestalten, dass dann nochmal ganz andere Ängste halt aufkommen, die man vielleicht, wo man vielleicht noch nicht so rangekommen ist in einer monogamen Beziehung. Und wenn man natürlich nach dem Bindungstyp avoidant oder anxious handelt, die können natürlich trotzdem Teil von einem sein. Ich glaube, nicht alle polyamorösen Menschen sind perfekt, was das angeht. Aber wenn man danach handelt, dann kann es, glaube ich, ganz schnell nach hinten losgehen.
Ist genau, was die Forschung in mehreren Studien findet. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, ich bin in ein Rabbit Hole gefallen und habe viele Paper mir dazu gegeben. Und es ist so, dass hauptsächlich oder dass der Anteil von Menschen, die sicher gebunden sind, bei Polymenschen höher ist als in der Nicht-Poly-Bevölkerung. Und aber auch der Anteil tatsächlich, der ängstlich gebunden ist. Und das ist ja voll im Gegensatz zu dem Vorurteil, was wir eben ja auch mitgebracht haben, nämlich, dass es eher vermeidende Menschen sind, die in Polybeziehungen landen und das wirklich auch so leben, weil sie sich eben nicht festlegen will. Die Forschung findet ganz klar das Gegenteilige.
Das ist ja eigentlich genau das Konträre zu dem, was man denkt, oder? Dann, dass anscheinend die VermeiderInnen, die sind nicht in Polybeziehungen.
Nee, und jetzt kommt das Allerspannendste, Leute. Die sind nicht in Polybeziehungen, aber die haben positivere Einstellungen zu Poly als die generelle Bevölkerung, wohingegen die Anxious People eine negativere Einstellung haben. Das heißt, Anxious People haben eher eine negative Einstellung, aber landen dann häufiger als jetzt die generelle Bevölkerung da und leben das. Weil da habe ich gelesen, dass das für die halt angenehm ist, weil die haben ja dann ein sehr hohes Bedürfnis nach Bindung und das kann man dann durch mehrere Beziehungen eben füllen, was ganz angenehm sein kann. Aber an sich sind die meisten oder ist der höchste Anteil von sicher gebundenen Personen in Polybeziehungen.
Für mich macht das ganz viel Sinn. Also, dass es genau entgegengesetzt von den Vorurteilen ist, weil, also ich kenne natürlich auch, ich habe auch ein paar FreundInnen, die in einer Polybeziehung sind und deren emotionale Kompetenz und deren Bindungskompetenz und deren Kommunikationskompetenz ist meiner Ansicht nach, vielleicht auch durch die Polybeziehung, sehr, sehr stark. Also überdurchschnittlich stark.
Genau. Ja, das ist ja auch ein bisschen, was ihr in dem Podcast mit Pia Kraftfutter gesagt habt, den habe ich mir jetzt mal angehört. Ja, also du und Saleya, dass das bei euch so ein bisschen so ist, dass du Saleya da ganz viel Sicherheit geben kannst durch die Art, wie du kommunizierst.
Es ist actually ein bisschen funny, dass ich halt, dass Menschen von mir glauben, dass ich die Person bin, die irgendwie toxisch sein könnte oder eben Saleya verletzen würde. Und wenn man Saleya fragt, dann würde sie sagen, nee, das ist genau andersrum. Also Saleya hat sich auch als avoidant selbst ja betitelt und hat mich ganz doll vorgewarnt, bevor wir in die Beziehung gegangen sind. Lustigerweise. Am Ende war es dann nicht ganz so schlimm, wie sie es mir gesagt hat. Aber ja.
Mega spannend. Ich habe auch ein paar Sachen dazu gelesen, wieso das funktionieren kann, dass Poly zu leben einem auch helfen kann, einen eher sicheren Bindungsstil zu entwickeln. Da habe ich gelesen, dass Polybeziehungen natürlich erstmal für Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil eine Herausforderung sein können. Durch diese ständige Angst, jemanden zu verlieren und dass jemand weggeht. Aber dadurch, dass dann eben genau darüber wieder kommuniziert wird, die Sicherheit ja wieder gegeben werden kann, sodass man davon heilen kann, wenn man das so sagen will. Und das ist ja auch, was wir eben gesagt haben, so auch diese Bindungsstile, das ist eher alles ein Spektrum und es ist auch einfach nicht so in Stein gemeißelt, wie man das immer denkt. Also man kann wirklich durch offene, vertraute Kommunikation viel ja auch angehen und durch Therapie natürlich. Dann noch zum vermeidenden Bindungsstil. Das könnte natürlich so sein, dass, das haben wir eben schon gesagt, dass Menschen mit vermeidendem Bindungsstil sich eher von der Idee einer Polybeziehung angezogen fühlen. Wenn es aber dann dazu kommt, dass eben genau die Herausforderung ist, dass eben vermeidende Menschen ja eher Schwierigkeiten damit haben, wirklich ihre Bedürfnisse nach Nähe und so dann auch zu kommunizieren und zu sagen, was sie eigentlich gerade brauchen, weil sie ja gelernt haben, dass sie so, wie sie sind, vielleicht nicht als ganzes Wesen in einer Beziehung bestehen dürfen. Und auch da kann das natürlich helfen, wenn eben diese Beziehungsarbeit gemacht werden muss, dass man lernt, darüber zu kommunizieren, was man denn eigentlich gerade braucht, um emotionale Intimität zu fühlen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen.
Ich fand das ja auch total spannend zu hören, dass Leute gesagt haben, dass Lucia vielleicht halt einfach nur vermeidend ist, weil ich mir da auch direkt gedacht habe, dass ja für Leute generell, wenn andere Menschen einen völlig anderen Lebensentwurf oder auch einen völlig anderen Beziehungsentwurf haben, das ist ja schon ein impliziter Angriff auf den eigenen Lebensstil, ne? Oder dass man auf jeden Fall, dass die Frage aufwirft, ist mein Leben so, wie ich das führe? Ist das überhaupt die richtige Wahl? Wenn auf einmal jemand was völlig anderes macht, ne? Und dann muss man sich ja vielleicht schon fragen, okay, gibt's vielleicht noch Alternativen zu dem, was ich mache? Oder wie ich mein Leben lebe? Aber weil das natürlich eine schwierige Frage ist, die vielleicht alles über den Haufen werfen würde, ist es ja viel einfacher, den anderen Lebensentwurf abzuwerten und zu sagen, der entsteht nur aus einem Defizit heraus, weil man sich dann keine Gedanken drüber machen muss, ob es vielleicht noch Alternativen zum eigenen Lebensentwurf gibt.
Ja, absolut.
Voll. Und ich finde, an der Stelle müssen wir auch nochmal drüber sprechen, dass wir ja schon ein paar Mal hier Cheating Studies mitgebracht haben. Und das war ja schon auch erschreckend, wie viel sich Menschen betrügen. Innerhalb des Lebens war das, ich weiß es nicht mehr, Dina, war es die Hälfte auf jeden Fall der Menschen?
Waren, als wir über Temptation Island gesprochen haben, fand ich das echt erschreckend. Also wirklich viele Leute, ja.
Ja, und ich finde, dann ist es ja doch einfach auch dieses, unser Körper wird unser Leben lang nur dann der jeweils anderen Person gehören, ist vielleicht auch einfach kein Anspruch, der so haltbar ist für viele Beziehungen. Und das ist das, was ich immer so von den Polyideen mitbringe. Dann ist es doch einfach, oder mitnehme für mich selber auch, dass dann ist es doch besser, wenn man darüber spricht und sagt, hey, da ist mein Bedürfnis und die Person finde ich gerade anziehend, als eben dann zu betrügen und dann wieder, weil das führt ja dann wieder zu einem Bruch in der Beziehung, weil es ja einfach ein Vertrauensbruch ist oder eine Unehrlichkeit. Und das bringt einen ja dann auseinander, statt eben näher zusammen.
Und dadurch entsteht ja auch dann ganz häufig die serielle Monogamie. Ich glaube, so wird das genannt. Die dann aber wieder völlig fein ist, weil wir das ja auch alle kennen.
Für die Leute, die nicht wissen, was eine serielle Monogamie ist, könnt ihr das mal definieren?
Also das ist quasi, dass mehrere monogame Beziehungen hintereinander stattfinden und vielleicht dann sogar jeweils in den Momenten immer den Anspruch hatten von, das ist jetzt aber die eine Liebe und die soll bis immer quasi halten und dann zerbricht sie aber, vielleicht auch aus dem Grund, dass man sich in eine andere Person verliebt. Genau, und dass dann eben quasi nicht parallel mehrere Partner hat, sondern eben in zeitlichen Abständen mehrere Partner hat und aber auf der Skala quasi das okay ist, aber parallel eben nicht.
Voll. Was ich noch total spannend fand, ist, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass tatsächlich 20% der Leute, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal so eine Art offene Beziehung hatte, aber dass das innerhalb der queeren Community schon 33% sind. Und da habe ich mich gerade kurz gefragt, woran das liegt. Und meine Hypothese wäre dazu natürlich, dass vielleicht generell, wenn man queer ist, dass das ja bedeutet, dass man sowieso so heteronormative Beziehungskonzepte sowieso schon mal hinterfragt hat und sowieso auch vielleicht so, wir haben ja auch schon oft über Dating-Skripte auch gesprochen, ne? Also es ist ja so klare heteronormative Skripts gibt, was macht der Mann, was macht die Frau, wie sollen wir uns verhalten, dass man das sowieso hinterfragen muss, weil das ja für die eigene Beziehung dann nicht passt und dann vielleicht generell auch offener ist für andere Formen der Beziehung.
Ja, und das findet auch die soziologische Forschung so in die Richtung von dem, genau was du gesagt hast, dass eben Heteronormativität und Monogamie total zusammengehören. Weil, ich meine, was ja auch für queere Menschen üblich ist oder häufig ist, häufiger als jetzt bei nicht-queeren Menschen, ist so dieses, dass Beziehungen vielleicht nicht gleichermaßen hierarchisiert werden, wie jetzt bei heterosexuellen Menschen. Also wenn ich von mir selber spreche, meine queere Gang, die ist mir das Allerwichtigste und das wird auch bleiben, unabhängig von der Beziehung. Ich will nicht sagen, dass Freundschaften für heterosexuelle Menschen nicht wichtig sind, aber es ist schon so, dass man spricht ja auch von dieser Chosen Family und so, dass das in queeren Leben häufig einen noch größeren Stellenwert einnimmt. Und genau das ist es ja, dass halt alle Beziehungen irgendwie wichtig sind und dass es eben nicht diese eine Fokusbeziehung geben muss, die alle Bedürfnisse befriedigt.
Gia, ich habe mich gefragt, ob, wenn das okay ist, ob du noch mit uns teilen kannst, wie du eigentlich so zur Polyamorie gefunden hast, ob es da irgendwie so einen Kernmoment gab oder wie genau sich das bei dir entwickelt hat. Erstmal, dass du vielleicht damit in Berührung gekommen bist und dann, wie du dich dafür entschieden hast, dass das vielleicht zu dir passt.
Also ich bin tatsächlich gar nicht so aus eigener Erfahrung damit in Berührung gekommen. Also meine erste monogame Beziehung, die ging 4 Jahre lang und ich bin auch gut mit dieser Exklusivität tatsächlich klargekommen. Also daraus her ist der Gedanke nicht entstanden. Aber ich hatte danach so eine krass lange Findungszeit oder habe mir eine ganz lange Single-Zeit genommen, um vielleicht, ich würde sagen, ich habe in der ersten Beziehung, also in dieser monogamen Beziehung, ganz oft mich hinten angestellt und auch meine Persönlichkeit irgendwie teilweise hinten angestellt. Und das war dann so ein Freiheitsschlag, als es zu Ende ging. Und dann habe ich mich ganz, ganz viel mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigt. Und bin eben auch auf Polyamorie gestoßen. Und aus meiner Erinnerung her ist es wirklich auch durch Piers Podcast über Lieben entstanden, dass ich mich da mit auseinandergesetzt habe. Aber auf jeden Fall bin ich irgendwie drüber gestolpert und habe mich erstmal dann theoretisch quasi damit auseinandergesetzt. Und in dieser Phase habe ich mich dann so intensiv damit auseinandergesetzt, dass ich das eben dann auch versuchen wollte. Und dann ist es tatsächlich auch dazu gekommen, dass ich jemanden kennengelernt habe, der aber in einer monogamen Beziehung war. Und sich dann aber in mich verliebt hat in dieser monogamen Beziehung. Das heißt, er war eher so in der Position, wer sich gezwungen gesehen hat, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Und dann waren wir erstmal befreundet und mussten dann irgendwann den Kontakt abbrechen, weil das eben für seine damalige Freundin nicht ging, dass er sich eben verliebt. Und dann kam er aber dann nicht mehr mit klar und wusste ja, okay, er weiß, es gibt diese Option, dass man auch mehrere Menschen lieben kann und er würde sich eigentlich gerne diesen Weg wünschen, das zu versuchen. Und er musste in dem Zuge mit seiner damaligen Freundin Schluss machen. Und dann bin ich mit ihm zusammengekommen. Und wir haben das eben versucht. Und das war von Anfang an dann eine polyamoröse Beziehung. In dem Sinne, dass wir Menschen gedatet haben. Und uns eben auch emotional diesen Menschen gegenüber geöffnet haben. Aber in diesen 3 Jahren ist eben nicht zu einer weiteren Beziehung gekommen ist. Aus Zufall.
Und würdest du sagen, dass in deinem Umfeld sind da auch viele Leute offen gegenüber anderen Beziehungskonzepten?
Je nachdem. Also ich würde sagen, mein Umfeld hat sich ein bisschen geändert. Also als ich noch in Münster gewohnt habe, da waren fast alle meine engsten Freunde da irgendwie in dem Spektrum. Inzwischen ist das gemischter. Aber ja, ich würde sagen, dass ich auch ordentlich viele Freunde hatte, mit denen ich mich darüber austauschen konnte und auch erfahrungsbasiert darüber austauschen konnte.
Und wenn ich das fragen darf, wie ist das jetzt in der Beziehung zwischen dir und der Celea?
Genau, und bei Celea und mir ist es jetzt gerade so, dass wir uns erstmal darauf geeinigt haben, ein gemeinsames Verständnis davon anzueignen und noch am herausfinden sind, was so unsere Bedürfnisse sind. Jetzt während der Ausstrahlungszeit war es auf jeden Fall für uns klar, dass wir dafür gerade keine Kapazitäten haben und sind demnach momentan geschlossen, aber sind halt eben viel darüber im Austausch, was wir brauchen und wie wir in Zukunft unsere Beziehung gestalten wollen.
Bis in 10 Jahren, habe ich gehört.
Genau, wenn wir darüber sprechen, sagen wir ganz oft in 10 Jahren, damit keiner von uns irgendwie da diesen Druck verspürt, obwohl die Person sich vielleicht dann noch nicht bereit dazu fühlt.
Ich finde das auch eine richtig schöne Erinnerung daran, was Franzi vorhin gesagt hat, ne, dass solche Beziehungskonzepte ja auch fluide sind und dass man Beziehungen ja auch öffnen und schließen kann und zwischen verschiedenen Formen auch hin und her wechseln kann, solange man im Austausch miteinander bleibt. Ne? Und ich finde das eigentlich gerade das an so Polybeziehungen richtig spannend, dass man sich ja wahrscheinlich viel mehr Austausch und sich auch viel mehr Gedanken darüber macht, was brauche ich jetzt eigentlich gerade und was braucht die andere Person, als in so einer traditionellen Beziehung, nenne ich das jetzt einfach mal, wo halt von außen schon klar ist, was man brauchen soll.
Genau, ich habe auch letztens tatsächlich einen Kommentar unter einem Post gesehen und die Person meinte, es ist eigentlich per Definition schon eine polyamoröse Beziehung, wenn das jeweilige Paar sich mit den bestehenden Strukturen schon auseinandersetzt. Also wenn das Paar quasi schon diese ungeschriebenen Gesetze der Monogamie so ein bisschen aufdröselt und eben bedürfnisorientiert an die Beziehung herangeht, also darüber spricht. Genau, und ich fand das irgendwie ganz treffend, weil selbst wenn ich jetzt, sagen wir, mit Celea ganz offiziell offen, also polyamoröse Beziehung führen würde. Und wir sind aber vielleicht trotzdem gerade nicht in einer Lebensphase, wo wir Lust haben, andere Menschen zu daten, dann wäre es ja trotzdem eine polyamoröse Beziehung. Wisst ihr, was ich meine? Also zum Beispiel meine Freundin Pia, die ist jetzt seit 6 Jahren in einer polyamorösen Beziehung und natürlich hat sie Phasen in ihrem Leben, wo sie dann vielleicht keine Kapazitäten hat für weitere PartnerInnen oder für weitere Dates. Und in der Phase würde man ja dann auch nicht sagen, ah, okay, dann ist die jetzt monogam, die Beziehung. Nee, sie ist einfach gerade phasenweise monogam, weil das die Bedürfnisse der Person sind, unabhängig vom Beziehungskonzept.
Ich finde es richtig schön, wie du es gerade genannt hast, nämlich bedürfnisorientierte Beziehung. Vielleicht sollte das für alle generell so ein bisschen ein Ziel sein, ne? Dass man sich nicht fragt, sind wir in einer monogamen Beziehung, sind wir in einer polyamoröse Beziehung, sondern vielleicht sollten wir einfach eine bedürfnisorientierte Beziehung sein, wo wir vor allem so die Bedürfnisse von allen nach vorne stellen und darüber sprechen, was jeder so braucht.
Ja. Total, das führt ja dann auch zu mehr Nähe und Intimität. Und das brauchen wir alle. Wir brauchen alle mehr Liebe.
Lieben, ich würde sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ich würde gerne an die Zuhörenden die Frage stellen, ob ihr auch schon mal in einer nicht monogamen Beziehung wart. Und das könnt ihr ab jetzt wieder, wie gewohnt, unter der Folge bei Spotify beantworten. Lucia, es war hervorragend, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eigentlich wäre heute der perfekte Moment gewesen, einen Videopodcast mitzumachen, denn dein Hintergrund ist wahnsinnig schön. Du bist ja nämlich gerade in Amsterdam und hast uns trotzdem noch dazwischen geschoben. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke, dass ich so spontan online auch dazu geschaltet wurde.
Auf jeden Fall. Ich fand es wirklich spannend, was du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. An alle Zuhörenden, ihr solltet unbedingt der Lucia auf Instagram folgen. Wir verlinken ihren Account auf jeden Fall in unseren Shownotes. Ich finde, du teilst richtig tolle Sachen, auch sehr viele aktivistische Sachen, die ich sehr gefeiert habe. Außerdem, Lucia, habe ich am Anfang schon gesagt, bist du ja Schmuckdesignerin auch noch. Und wenn ihr in Leipzig seid, dann könnt ihr auf jeden Fall mal ins Push-Café gehen, denn da liegt Lucias Schmuck aus. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir hoffen, dass es vielleicht auch bald mal eine Brand gibt und dass man es auch online bestellen kann, denn Leipzig, für mich leider, ist es ein bisschen weit. Aber Lucia ist auch eine Frau von vielen Talenten und die macht ja nicht nur Schmuck, sondern auch noch Tattoos. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal eine Anfrage stellen. Da kommen, habe ich gehört, auch noch in der Zukunft ganz viele Flash-Designs online. Und da könnt ihr da mal schauen. Und Lucia, ich hoffe, dass wir dich bald im Fernsehen wiedersehen. Ich habe am Anfang rausgehört, dass es so einen kleinen Anteaser gab. Und ich bin mir schon sicher, dass wir dich nicht zum letzten Mal gesehen haben.
Ja, let's see.
Und jetzt am Ende auch noch ein bisschen Eigenwerbung. Natürlich könnt ihr uns auch sehr gerne folgen bei Instagram und TikTok und bei Spotify die Glocke aktivieren, bei Apple Podcasts uns 5 Sterne geben und uns bei Spotify 5 Sterne geben. Und dann sehen wir uns auch nächste Woche schon wieder.
Vielen Dank euch beide auch, vor allem auch Franzi für deine ganze Recherchearbeit. Das war auch für mich sehr, sehr interessant. Und ich würde sagen, ja, sehr gerne wieder.
Tschüss, ihr Lieben.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.